Liebe Gemeinde, es war ein schrecklicher Schultag gewesen für den kleinen Lars. Erst hatte der Lehrer ihn vor der ganzen Klasse fertig gemacht, nur weil er eine Aufgabe falsch verstanden hätte. Auf dem Schulhof waren die anderen dann über ihn hergefallen, hatten seine Schultasche herumgeschubst, ihn höhnisch ausgelacht. Aber gleich musste es klingeln. Und dann war es endlich geschafft. Dann würde Mutter ihn am Ausgang abholen. Sie hat es fest versprochen. Diesmal würde sie eher von der Arbeit weggehen. Dann könnten sie zusammen nach Hause fahren, dann war alles gut. Erleichtert nahm Lars seinen Rucksack, rannte auf den Ausgang zu, sprang die Treppen hinunter, schubste die Tür auf. Wo war sie? Hastig griff der Junge nach seinem Handy, aber keine SMS, nichts. Sie hat es doch versprochen. Alle unsere persönlichen Beziehungen leben von einer Grundbedingung. Von der Grundbedingung, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das gilt in der Familie, das gilt in der Zusammenarbeit, das gilt unter Freunden und das gilt in einer Ehe erst recht, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und wenn Christsein bedeutet, eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott zu haben, dann ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und das ist unser Thema heute Morgen, worauf du dich verlassen kannst. Und genau das betont Gott immer wieder von sich selbst. Er hat sich festgelegt durch zahlreiche Zusagen, durch zahlreiche Verheißungen, obwohl wir umgekehrt für Gott oft so unsichere Kandidaten sind. Wir kennen uns ja. Aber er hat sich festgelegt, absolut treu, absolut verlässlich. Und das ist übrigens eines der vielen typischen Merkmale, die den Gott der Bibel von dem Allah des Koran unterscheiden. Allah ist nach Aussagen des Koran listig. Allah ist nicht treu nach seinen eigenen Aussagen, wenn denn der Koran seine eigenen Aussagen sind. Allah ist undurchschaubar. Und deshalb kann Allah auch seine Anhänger dazu anhalten, nach dem Taqiyya-Prinzip zu leben. Das heißt, nach dem Prinzip der Täuschung. Ein Moslem darf nach offizieller Lehre täuschen, wenn das der Ausbreitung des Islams dienlich ist. Das müssen wir einfach wissen. Das gehört zur Grunddogmatik des Islams. Täuschung ist nicht nur erlaubt, Täuschung ist geboten im Namen Mohammeds und Allahs. Aber der Gott der Bibel erhebt den Anspruch auf absolute Zuverlässigkeit, auf absolute Treue und Transparenz, Durchschaubarkeit. Gott sagt zum Josua in Josua 1, Vers 5, ich werde dich nicht verlassen noch von dir weichen. Und Paulus nimmt das auf in 1. Korinther 1, Vers 9 und sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Gott ist treu. Und er fügt in 2. Timotheus 2, Vers 13 hinzu, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich nicht verleugnen, das gehört zu seinem Wesen. Gott hat sich festgelegt. Er hat sich festgelegt durch zahlreiche Verheißungen, die wir schwarz auf weiß in seinem Wort nachschlagen können. Gott sagt schon mal am Anfang in 1. Mose 8, Vers 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 8, 22 und Matthäus 28 am Ende, da sagt der Herr Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die ganze Bibel ist eine einzige Garantieurkunde. Die ganze Bibel ist ein einziges Loblied auf die Treue Gottes. Und darum ist es eine große Anfechtung. Wenn einer, der mit Gott lebt, wenn einer, der Christ ist, irgendwann anfängt, an Gottes Treue zu zweifeln, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er eine Wendung in seinem Leben nicht versteht. Die Geschichte des Volkes Israel ist ein großer Ausweis für Gottes Treue. Und eine der vielen bekannten Anekdoten über Friedrich den Großen, den König von Preußen, erzählt bekanntlich, wie er einmal seinen General Zieten herausforderte und sagte, nennen Sie mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und Zieten soll geantwortet haben, Majestät die Juden. Weil Zieten überzeugt war, an der Geschichte dieses Volkes sehen wir, wie Gott über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg zu seinen Verheißungen steht. Majestät die Juden. Ein Beweis für die Existenz Gottes und die Treue Gottes. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum viele Christen so stark Anteil nehmen am Ergehen des jüdischen Volkes. Weil das ein starker, ein ermutigender Beleg für Gottes Treue ist. Aber ist das wirklich so? In unserer Predigtreihe über den Römerbrief kommen wir heute an den Punkt, wo Paulus genau diese Frage formuliert. Da steht er vor dieser Situation, dass er fragt, was sagt uns der Blick auf die Geschichte des Volkes Israels über die Treue und Zuverlässigkeit unseres Gottes? Ist es ein Beweis, ein treuer Beweis oder ein Gegenbeweis? Kann ich mich angesichts der Situation der Mehrheit meiner Landsleute überhaupt noch darauf verlassen, dass Gott zu seinen Zusagen steht? An dieser Frage ist Paulus jetzt dran. Und daran sehen wir, auch wenn es heute Morgen zunächst wieder um Israel geht, geht das Thema doch auch alle anderen an, die mit dem Gott der Bibel rechnen. In unserer letzten Römerpredigt vor 14 Tagen hatten wir ja nun diesen nächsten großen Abschnitt des Römerbriefs begonnen. Viele hatten darauf gewartet, Römer 9 bis 11. Nachdem Paulus in Römer 1 bis 8 Gottes großen Rettungsplan für die ganze Welt entfaltet hatte, behandelt er ja jetzt in den Kapiteln 9 bis 11 vor allem das Thema Israel und darin auch ganz speziell das Verhältnis zwischen dem Judentum und der Gemeinde Jesu Christi. Es gibt auch viele andere Themen in diesen beiden Kapiteln, in diesen drei Kapiteln, 9 bis 11. Da werden wir viel über Evangelisation lernen zum Beispiel. Aber das ist der große Rahmen, Israel und die Gemeinde. Und gleich zu Beginn, wir sahen das vor 14 Tagen, zu Beginn von Römer 9 hatte Paulus von den enormen Sorgen gesprochen, die er sich um die Mehrheit seiner jüdischen Landsleute machte. Und von der größten Sorge, die man sich überhaupt um einen Menschen machen kann. Jeder von uns. Und da schrieb Paulus in Römer 9 ab Vers 1, ich erinnere nochmal daran, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich lieber selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, also meine Volksgenossen, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an. Von ihnen stammt dem Fleisch nach, also der menschlichen Geburt nach, der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Gott hatte, daran erinnert Paulus noch einmal, sich seinem Volk so liebevoll zugewandt. Er hatte sie großzügigst beschenkt. Paulus zählt das hier alles nochmal auf. Mit der Sohnschaft, also er hatte gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und mit der Herrlichkeit, dieses Wort, was da steht, meint die Wolke in der Stiftshütte, die dann später auch im Tempel war und die Gott geschenkt hatte als ein Symbol, mit dem er seine direkte Gegenwart dokumentieren wollte. Das war die Herrlichkeit, die Schechina. Und dann hat er ihnen natürlich gegeben, die Bündnisse, die er geschlossen hatte mit den Patriarchen, mit Abraham, mit Mose und die Gesetzgebung, die Gesetzestafeln. Die Bibel sagt, Gott hat sie mit eigener Hand geschrieben und er hat sie Mose quasi überreicht. Und den Gottesdienst, all die Bestimmungen, die Gott gegeben hatte, wie sie im Alten Testament Gottesdienst feiern sollten, noch mit den verschiedenen Opferdiensten und Geräten. Und die Verheißungen, die großen Verheißungen, die er diesem Volk geschenkt hatte. Und dann waren aus ihnen die Väter gekommen, also die Glaubensväter, Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle hießen, David. Und die großen Propheten, die Gott geschickt hatte. Und dann kam aus ihnen sogar der Messias, wie lange, lange angekündigt, der Christus, der über alle hochgelobt ist. Als Gott. Die überwältigende Mehrheit aber hatte Gottes größten Liebesbeweis abgelehnt, als Gott selber kam in seinem Sohn. Und Römer 9, Vers 5 ist einer der großen Belege dafür, das hatten wir gesehen, Jesus ist Gott. Er ist kein bisschen weniger, er ist Gott. Das hatten wir gesehen. Aber sie hatten ihn verhöhnt, diffamiert und im Verein mit der römischen Besatzungsmacht schändlich getötet, ihn den Messias. Und Paulus hat große Sorge, was wird aus ihnen? Sie haben sich selbst von Christus getrennt. Sie werden verloren gehen. Wie kann ich sie für Christus gewinnen? Darüber hatten wir Römer 9, 1 bis 5 studiert. Und nach diesem Loblied, mit dem Paulus dann trotzdem diesen Abschnitt beendet, im letzten Teil von Vers 5, nämlich diesen Loblied auf Jesus, den wahren Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott, Da kommt Paulus dann, und damit machen wir heute weiter, da kommt Paulus dann schnell auf ein weiteres Problem zu besprechen. Das betrifft nicht nur Israel, sondern es betrifft alle, die an den Gott Israels glauben. Gott hatte doch versprochen, für sein Volk zu sorgen. Gott hatte doch versprochen, es sicher ans Ziel zu bringen. Aber wenn die Mehrheit meiner Zeitgenossen offensichtlich an Gott gescheitert ist, so fragt sich Paulus, weil sie ihn verworfen haben, was bedeutet das dann für die Zuverlässigkeit von Gottes Verheißung? Gottes Verheißung für Israel und Gottes übrigen Verheißung, gelten die dann nicht mehr? Was ist damit los? Kann ich mich noch darauf verlassen, dass sie für mich zuverlässig und solide sind? Für mich, Paulus, und für dich, der du hier in der BEG in Hannover sitzt. Und von dort aus kann man noch einen Schritt weitergehen und fragen, also angenommen, Gottes Verheißungen würden sich als unzuverlässig erweisen, was würde das für Gott selbst bedeuten? Für seine Treue? Für sein Wesen? Hier geht es, wir merken das, um unheimlich viel. Und umso wichtiger, dass Paulus sich an dieser Frage nicht irgendwie vorbeidrückt, sondern dass er geradewegs auf sie zusteuert und sich gründlich mit ihr auseinandersetzt. Und das sind zunächst die Verse 6 bis 13. Also ich sage schon mal zur Beruhigung, wir werden heute nicht den gesamten Text schaffen, aber wir wollen versuchen, möglichst bis 16 zu kommen und legen jetzt los mit Vers 6. Da sagt Paulus, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Und dann kommt das Zitat aus 1. Mose 18, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka, also nächste Generation, von einem und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, wie der 1. Mose 29, beziehungsweise in Malachi 1, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Also das ist wirklich einer der schwierigsten Texte des Römerbriefs, das muss ich zugeben. Aber wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe zu verstehen, was Paulus uns hier deutlich machen will. Er beginnt damit, dass er sagt, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Und was er hier sagt, das ist nicht nur ein Wunsch, sondern es ist am besten als Feststellung zu übersetzen. Als eine ganz solide These. Es ist allerdings nicht so, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Das meint er hier. Dass das Wort Gottes in Frage gestellt werden könnte. Dass das Wort Gottes erschüttert wäre. Dass die Verheißung Gottes unsicher geworden wäre. Nein, das ist nicht so, sagt er. Und in Vers 11 wird er das nochmal bestätigen. Sie sehen in Vers 6 das Wort hinfallen. Und dem entspricht in Vers 11 das Wort stehenbleiben. Also diese beiden Wörter hat Paulus da offensichtlich ganz eindeutig als Rahmen hingebaut und hat gesagt, nein, es fällt nicht hin, sondern es bleibt stehen, damit gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Also Paulus sagt, da fällt gar nichts hin, da ist gar nichts unsicher. Und die Tatsache aber, dass Paulus dies so deutlich schreibt, zeigt uns, dass man bei oberflächlicher Betrachtung doch diese Sorge irgendwo bekommen könnte. Und umso wichtiger ist jetzt, dass Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes uns eine ganz klare, begründete Antwort geben kann. Und das ist die erste von zwei Fragen, die wir heute Morgen beantworten müssen. Und ich sage jetzt schon, diese erste Frage wird uns länger beschäftigen als die zweite, weil wir mit der zweiten Frage dann am Sonntag noch weitermachen und die zu Ende führen werden. Aber die erste wollen wir ganz zu Ende bringen. Erste Frage also, sind Gottes Verheißungen zuverlässig? Das ist die erste Frage. Man könnte auch sagen, ist Gott treu? Was können wir über Gottes Verheißungstreue sagen? Das sind zunächst mal die Verse 6 bis 13. Und wir wollen noch mal erst die Verse 6 bis 9 lesen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung, damals als Gott zu Abraham und Sarah sagt, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Paulus betont, Leute, hört her. Gott hat zu keinem Zeitpunkt und an keiner Stelle gesagt, dass jeder, der als Israelit geboren wird, auch automatisch gerettet wird. Nirgendwo, sagt Paulus. Dass jeder Israelit, der als Israelit geboren wird, auch in den Himmel kommt. Das hat Gott nirgendwo gesagt. Damals, wie zum Teil auch heute, galt das wohl unter den Juden so als eine weit verbreitete Überzeugung, weil wir als Juden geboren sind, sind wir auch zwangsläufig gerettet. Kann man an vielen Quellen zeigen. Das ist so ähnlich wie das Missverständnis, das in weiten Kreisen der Volkskirche verbreitet ist, aber inzwischen auch in manchen Freikirchen. Das heißt, wenn wir getauft sind, dann sind wir automatisch auch Christen. So ähnlich dachten die Juden auch. Wenn wir beschnitten sind, dann sind wir gerettet. Die Jungs. Und Paulus sticht nun gleich in Vers 6b in diesen Luftballon hinein und betont, nein, das ist nicht so. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind wirklich Israel. Nur weil jemand ethnisch als Nachkomme eines Juden geboren wird, ist er damit noch nicht zwangsläufig ein gläubiges Mitglied des Gottesvolkes. Zu Israel zu gehören, also zu Israel in diesem Sinne zu gehören, da ist es eine notwendige Voraussetzung, von einem Juden geboren worden zu sein, eine jüdische Mutter zu haben, aber es ist keine hinreichende. Und diese Einsicht hatte Paulus schon in Römer 4, Vers 3 vorbereitet. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, empfehle ich Ihnen die Predigt über den Anfang von Römer 4. Das war die Nummer 21 in unserer Predigtreihe über den Römerbrief. Das könnten Sie als Ergänzung zu heute nochmal hören. Also beg-hannover.de, die Nummer 21 in der Predigtreihe über den Römerbrief. Da wird Römer 4, 1 bis 8 ausgelegt. Und da bereitet Paulus das, was wir heute hier studieren, eigentlich schon vor. Und da sagt er nämlich in den ersten Versen von Römer 4 Folgendes. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat. Also von seiner jüdischen Herkunft her. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und schon in Kapitel 2, Vers 28 hatte Paulus diese Unterscheidung vorgenommen. Kapitel 2, Vers 28, auch dazu finden Sie da eine Predigt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Das hatte ja Gott schon im Alten Testament durch die Propheten ausrichten lassen. Ihr müsst an eurem Herzen beschnitten werden. Die äußere Beschneidung ist nicht falsch, aber sie reicht nicht. Und hier in Vers 6 nimmt Paulus jetzt das wieder auf. Und er sagt ganz klar, nicht alle ethnischen Juden gehören durch ihre Geburt wirklich zum gläubigen Gottesvolk, das seinem Herrn vertraut. Und schon Jesaja hat ja vor mehr als 700 Jahren, also zur Zeit von Paulus, vor mehr als 700 Jahren betont, nur ein kleiner Rest wird sich wirklich bekehren. Das ist der berühmte kleine Rest. Wir kommen darauf in Römer 9, Vers 27. Da sagt Paulus, wenn Sie einfach in Ihrer Bibel mal weiterblättern, es empfiehlt sich wirklich sehr, die eigene Bibel mitzubringen. Unsere Predigtzettel sollen eine Hilfe sein zum Mitschreiben, aber Sie haben noch mehr davon, wenn Sie in Ihrer eigenen Bibel das anstreichen können und nach vorne und nach hinten blättern können. Ich möchte sehr dazu ermutigen, die eigene Bibel zur Predigt mitzubringen. Also Römer 9, Vers 27, da heißt es, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Hat doch Jesaja schon gesagt. Und Römer 9, Vers 29, wie Jesaja vorhergesagt hat, schreibt Paulus, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden. Das ist also ganz, ganz klar, es genügt nicht, aus einer guten Tradition zu kommen, man muss sich auch persönlich bekehren. Es genügt nicht, in einer gläubigen Familie geboren zu werden, man muss sich auch persönlich bekehren. Es genügt nicht, irgendwann mal getauft oder beschnitten worden zu sein, man muss sich auch persönlich bekehren. Und genau das meint Vers 6. Nicht alle, die von jüdischen Eltern abstammen, nicht alle, die ordnungsgemäß beschnitten worden sind, glauben auch in ihrem Herzen an den Gott Israels und an das, was er uns bis hierher offenbart hat. Und damit ist schon ganz klar, also die Ablehnung Gottes durch weite Teile seines jüdischen Volkes, die Paulus solche Sorgen machte, die ist nicht nur mit dem Alten Testament und mit dem alttestamentlichen Befund zu vereinbaren, das ist sie, sondern sie ist sogar vom Alten Testament ausdrücklich angekündigt. Das ist keine Überraschung für einen, der das Alte Testament kennt. Das ist keine Überraschung. Sie ist nicht nur mit dem Alten Testament zu vereinbaren, sie ist vom Alten Testament angekündigt, sagt Paulus. Und deshalb wird durch die aktuelle Situation im Jahr, na, so um das Jahr 56 herum, so traurig sie ist, Gottes Zuverlässigkeit, die Zuverlässigkeit seiner Verheißung und seiner Treue wird keine Sekunde in Frage gestellt. Das ist ein erstes Ergebnis. Und um das zu unterstreichen, bringt Paulus dann zwei berühmte Beispiele aus der Geschichte Israels, die genau das zeigen, dass nämlich von Anfang an nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams auch gläubig waren. Und geschweige denn gläubig. Die waren ja nicht mal alle in dieser Segenslinie drin, die von Abraham über Isaak und Jakob und David dann irgendwann zum Messias führte. Also die Segens, auch damals konnten ja Heiden gerettet werden. Also denken Sie an Naäma, an den Syrer, der wurde ja gerettet, weil er sich bekehrt hat zu dem Gott Israels. Aber er war nicht drin in dieser Segenslinie, aus der der Messias kam. Das war etwas Besonderes. Es lag ein besonderer Segen drauf, zu diesem echten Israel zu gehören. Aber nicht mal alle Söhne Abrahams gehörten dazu, sagt Paulus. Und das ist das erste Beispiel. Er vergleicht die ersten beiden Söhne Abrahams und ihre Nachkommen, nämlich Isaak und Ismael. Ismael, geboren von der Hagar, und Isaak, geboren von der Sarah. Und er sagt, sie hatten den gleichen Vater. Sie wurden also, wenn man so will, unter ein und demselben Dach geboren. Sie hatten sehr viele gemeinsame Voraussetzungen. Israel ist ein natürlicher Sohn Abrahams, aber er ist ein Kind des Fleisches, sagt Paulus, und nicht ein Kind der Verheißung. Das gilt nur für Isaak. Ist doch spannend. Und Paulus zitiert hier aus 1. Mose 21, wo Gott sagt, in Isaak soll dir ein Same berufen werden, nicht in Ismael. Also hier hat Gott schon ausgewählt und unterschieden, der Stammbaum Israels, die Linie, durch die Gott seinen Segen bringt, die Linie, aus der letztlich der Messias hervorgeht, die wird nur über Isaak laufen und nicht über Ismael. Nun gut, könnte mancher sagen, das war eben möglicherweise eine Mischehe mit der Hagar. Die hatte da vielleicht diesen ägyptischen Hintergrund, wie manche vermuten. Aber wenn Ismael reinrassiger Israelit gewesen wäre, dann wäre es anders gewesen. Und dann fügt Paulus, um dem einen Riegel vorzuschieben, gleich das zweite Beispiel hinterher. Er geht auf die nächste Generation. Er ist sehr, sehr präzise. Und er sagt, zwei Söhne, die beide aus der Isaak-Linie stammen. Schauen wir uns die doch mal an. Auch die hat Gott in seiner Souveränität schon unterschiedlich behandelt, Jakob und Esau. Das sind die Verse 10 bis 12. Die schauen wir uns jetzt als nächstes an. Da heißt es, und ich denke, Sie werden merken, dass es sich dann doch sehr deutlich auflöst, der Zusammenhang. Da sagt er nicht allein das, Vers 10, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war. Und als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie kommt das? Also ähnlicher als die beiden geht's ja nun schon nicht mehr. Die sind beide Same Isaaks. Die sind beide Kinder der Verheißung, weil sie ja beide aus dem Samen Isaaks kommen. Die haben beide nicht nur den gleichen Vater Isaak, sondern sogar die gleiche Mutter Rebekka. Die sind sogar Zwillinge. Also enger geht's ja wohl nicht. Die sind gewissermaßen aus demselben Zeugungsvorgang entstanden. Und trotzdem kommt nur einer von beiden in die Segenslinie, nämlich Jakob, und das noch der Jüngere entgegen den üblichen Pflogenheiten. Das heißt, Jakob wird einen Vorzug erhalten, der sogar den vertrauten Traditionen widerspricht. Und um das zu beweisen, zitiert Paulus aus 1. Mose 48, Vers 19 und sagt hier in unserem Vers 12, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So steht's da. 1. Mose 48, Vers 19. Und das ist jetzt ganz wichtig zu sehen. In diesem Beispiel, das dürfen wir nicht vergessen, geht es nicht um Rettung. Paulus sagt hier nicht, Jakob wird gerettet, er kommt in den Himmel und Esau wird verloren gehen und für sein Heil für immer verlieren, sondern es geht hier nur um ihre Stellung in der Heilsgeschichte. Also um den Segen, um die Aufgaben, die Gott ihnen anvertraut jeweils. Aber es geht darum, dass Paulus zeigt, Gott macht einen Unterschied in seiner Souveränität. Und das will Paulus mit diesen beiden Beispielen zeigen. Isaak und Ismael, Jakob und Esau, das äußere Volk Israel. Die leiblichen Nachkommen Abrahams, die waren noch nie eine große einheitliche Gemeinde, wo alle die gleiche Stellung hatten. Die waren noch nie eine große einheitliche Gemeinde, wo alle die gleichen Aufgaben hatten, wo alle in die gleiche Richtung marschierten, wo alle die gleiche Herzenshaltung hatten. Nein, war nie so. In der gesamten Geschichte, das ist nicht so ein monolithischer, einheitlicher Block. Das sehen wir hier in drei Stufen. Paulus sagt, nicht alle Nachkommen Abrahams gehören zur Segenslinie, sondern zunächst nur Isaak. Nicht Ismael oder die anderen Söhne, die Abraham dann mit der Ketura hatte, nein, nur Isaak. Nicht alle Nachkommen Abrahams gehören zur Segenslinie. Und weiter, dann wird es noch enger. Nicht mal alle Nachkommen Isaaks gehören zur Segenslinie, sondern nur Jakob und nicht Esau. Und dann kann man von diesen historischen Beispielen aus die Linie in die Gegenwart weiterziehen und in einem dritten Schritt sagen, nicht mal alle Nachkommen Jakobs gehören zum wahren Israel, sondern nur ein Rest. Also Sie wissen ja, Jakob bedeutet gleichzeitig Israel, der Gotteskämpfer. Und man könnte sagen, nicht mal alle Nachkommen Israels gehören zum wahren Israel, sondern nur ein Rest. Das ist doch erstaunlich. Also nochmal, nicht alle Nachkommen Abrahams gehören zur Segenslinie, sondern nur Isaak. Nicht mal alle Nachkommen Isaaks gehören zur Segenslinie, sondern nur Jakob. Und dann können wir weitergehen und sagen, nicht mal alle Nachkommen Jakobs gehören zum wahren Israel, sondern nur, wie Saul sagt, ein Rest. Da ist immer dieser große Unterschied. Immer. Und woran erkennt man diesen Rest? Woran erkennt man den Rest? Sie glauben an den heiligen Gott. Sie glauben an das, was dieser heilige Gott in seinem Wort gesagt hat. Und bis heute gilt es, sie glauben an den Messias, den dieser heilige Gott in seinem Wort angekündigt und dann in der Geschichte bewiesen und auf die Welt geschickt hat. Das ist der Rest. Im 9. Jahrhundert vor Christus waren das zum Beispiel der Prophet Elia. Und die 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, das war der gläubige Rest. 1. Könige 19, Sie kennen größtenteils diese Stelle. Und 150 Jahre später, da war der gläubige Rest der König Hiskia und alle Gläubigen, die mit ihm bekehrt wurden damals. Und im 1. Jahrhundert nach Christus, wer war der gläubige Rest? Petrus, Paulus, Johannes, all diese Juden, die sich zu Jesus als den Messias bekehren durften, die waren der gläubige Rest. Und Paulus sagt dann in Römer 11, da kommen wir noch dahin, dass am Ende der Zeiten Gott das ganze Israel zu Jesus bekehren wird. Also das ganze dann noch lebende Israel. Am Ende der Zeiten, dass Israel, das gewissermaßen die Schlacht von Harmageddon überlebt, das wird sich dann kollektiv zu Jesus als dem Messias bekehren und als der endzeitliche Rest erweisen. Und Paulus sagt, Leute, Gott hat nie etwas anderes verheißen. Und deshalb ist diese Situation, dass die Mehrheit der Juden den Herrn ablehnt, kein Zufall. Ist auch nicht verwunderlich. Und das ist schon gar kein Grund, an der Zuverlässigkeit von Gottes Verheißung zu zweifeln. Er ist treu. Du kannst dich darauf verlassen. Musst dir keine Sorgen machen. Das ist ein ganz klares Ergebnis, was wir hier in Vers 11 dann auch nochmal so formuliert finden, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, eben nicht hinfällt. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Der Vorsatz Gottes bleibt bestehen. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott hält sein Versprechen. Gott steht zu seiner Verheißung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du kannst dich felsenfest darauf verlassen. Und daran sehen wir, ihr Lieben, wie wichtig es ist, dass Gottes Verheißungen in seinem Wort gründlich studiert werden und dass wir nicht einfach willkürlich irgendwelche Dinge erwarten und voraussetzen, die Gott gar nicht versprochen hat. Dann kommen wir nämlich in Schwierigkeiten. Wenn wir sozusagen Verheißungen uns anmaßen, die gar nicht gegeben sind, das gilt für uns genauso. Ich denke an jene krebskranke Frau. In charismatischen Kreisen hielt sie sich auf vor einigen Jahrzehnten. Und sie hat uns das berichtet. Einer aus dem Hauskreis hat ihr eines Tages eine Verheißung zugesprochen. Er hat den Finger auf Psalm 118, Vers 17 gelegt, wo er sagt, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und er sagt, das ist Gottes Wort für dich. Du wirst nicht sterben, du wirst gesund werden und Gottes Worte verkündigen. Ich sag dir das. Und wenn du nicht gesund wirst, dann kann ich dieses Blatt, Psalm 118, aus meiner Bibel herausreißen. Da ist eine Verheißung. Und es war grauenvoll. Die Frau wurde nicht gesund. Aber sie hat sich immer gefragt, warum werde ich nicht gesund? Glaube ich nicht richtig? Ist unbereinigte Sünde in meinem Leben? Es war eine Irrlehre, die ihr gesagt wurde. Es war eine willkürlich angemaßte Bibelstelle, die man ihr als persönliche Verheißung zugesprochen hatte. Und das war ihr keine Stärkung für den letzten Weg ihrer Pilgerstrecke hier auf Erden, sondern eine unendliche Last. Und sie ist trotzdem im Frieden des Herrn gestorben, weil der Herr gnädig war. Aber das war ihr keine Hilfe. Und immer wenn sie innerlich bereit wurde, sich auf ihr Sterben vorzubereiten, hat sie gedacht, das ist doch Kleinglaube, ich habe doch diese Verheißung bekommen. Ihr Lieben, wir dürfen nicht Dinge vereinnahmen, uns anmaßen, die der Herr nicht gegeben hat. Das war gut gemeint von dem Glaubensbruder, der ihr das sagte, aber er hat ihr unendliches Leid damit zugefügt. Es wäre wichtig gewesen, ihr etwa Verse zu sagen wie Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. All das, was wir dann studiert haben in den Versen Römer 8, Vers 30 bis 39, das hätte man ihr sagen können als Verheißung. Oder Gottes Notrufnummer, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das hätte man ihr sagen können. Oder all die anderen Aufforderungen zum Gebet. Aber niemals diesen Psalm 118, Vers 17 als persönliche Verheißung zusprechen. Wir müssen Gottes Wort treu und richtig verstehen. Und dann werden wir erkennen, dass Gott absolut treu ist, dass er zu jedem seiner Worte steht. Und das sehen wir auch in der Geschichte Israels, ihr Lieben. Und dann gibt Paulus uns noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Woran liegt es denn, sagt er, dass die Biografien von Jakob und Esau so unterschiedlich verlaufen sind? Worauf ist es denn zurückzuführen, dass Jakob, obwohl er der Jüngere war, in die Segenslinie reinkam und Esau nicht? Wer hat das denn entschieden? Was sagt er? Was ist die Antwort? Vers 11 bis 12. Gott hat es entschieden. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat es so entschieden, sagt Paulus. Gott hat nicht nach irgendwelchen Tugenden gesucht. Gott hat nicht irgendwie vorhergesehen, Jakob wäre der Bessere als Esau. Jakob war ja ein Gangster, wenn man dann seine Lebensgeschichte teilweise nachvollzieht. Das Gute an ihm war, er hat den Herrn geliebt, er wollte Gottes Segen um jeden Preis. Aber er war ein Gangster, er hat so viel kaputt gemacht, so viel Fehler auch begangen. Also Paulus sagt ganz deutlich, Gott hat nicht an irgendetwas angeknüpft, was er bei dem einen oder dem anderen finde, das noch kommen würde. Sondern es war sein souveräner Entschluss und ihr Lieben, er hat es so verfügt. Gott hat das in seiner souveränen Freiheit und Bestimmung so verfügt. Und Gott darf das. Gott kann das. Gott ist Gott. Gott macht nie einen Fehler. Nie. Er ist allmächtig. Er ist absolut weise. Er ist immer richtig in seinen Werken. Er ist selbst der Maßstab für gut und richtig und gut und böse und falsch und richtig. Auch wenn wir ihn nicht verstehen in manchen Wegen. Und als ob das nicht schon irritierend genug wäre, schickt Paulus dann noch eine weitere Erklärung hinterher, die er ebenfalls dem Wort Gottes entnimmt, nämlich Malachi 1, Vers 2 bis 3, Vers 13. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, bevor sie überhaupt geboren wurden. Da gehen wir erstmal einen Schritt zurück, aber wir können das ein bisschen aufklären. Im Hebräischen ist das eine sehr starke Wendung, die nicht unbedingt, je nach Zusammenhang, eine persönliche Abneigung beschreibt, sondern einfach einen starken, einen krassen Vergleich vornimmt. Ich beweise Ihnen das gleich. A und B miteinander verglichen. A wird gegenüber B besonders herausgehoben. A wird gegenüber B besonders bevorzugt. A wird gegenüber B an einem bestimmten Punkt für höher eingesetzt als der andere. Und da kann man sagen, A habe ich geliebt, B habe ich gehasst. Beweis Lukas 14, Vers 26. Aus dem Munde unseres Herrn Jesus selbst. Da sagt der Jesus, was zur Nachfolge gehört. Das ist zwar auf Griechisch, aber das ist ja sozusagen im hebräischen Denken verwurzelt. Da sagt der Jesus in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, der kann nicht mein Jünger sein. Und Jesus hat ja gesagt, wir sollen unsere Eltern lieben. Also Jesus kann nicht meinen, dass wir wörtlich unsere Eltern hassen sollen, sondern worum geht es? Es geht wieder um den Vergleich zwischen A und B. Dass wir Gott deutlich mehr lieben sollen als unsere Eltern. Das heißt, dass wir, wenn es sozusagen zum Loyalitätskonflikt kommt und unsere Eltern etwas von uns fordern, was gegen den Willen Gottes ist, dass wir Gott gehorchen müssen. Ihm gilt unsere höchste Loyalität und Liebe und Verehrung und Gehorsam. Und deswegen sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und an einer anderen Stelle hat der Herr Jesus das anders formuliert, nämlich in Matthäus 10, Vers 37. In einer anderen Situation, da hat der Herr Jesus das so formuliert, wie wir das formulieren würden, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, Vers 37. Und das ist genau hier das Gleiche in Lukas 14, Vers 26 gemeint. Gott mehr lieben als meine Eltern, heißt meine Eltern zu hassen. Und So ist es auch hier bei Jakob und Esau gemeint. Den einen habe ich geliebt, den anderen habe ich gehasst. Das heißt, den einen habe ich bevorzugt. Dem einen habe ich eine Stellung zukommen lassen, die ich dem anderen nicht habe zukommen lassen. Gott ist souverän. Und da taucht natürlich sofort eine zweite Frage auf, mit der wir heute nur noch beginnen werden und die wir das nächste Mal dann ausführlicher aufnehmen. Die erste Frage lautete, ist Gott zuverlässig? Ist Gott treu, worauf du dich verlassen kannst? Und die zweite Frage lautet jetzt, die wir noch beginnen, ist Gott gerecht? Das ist ja die Frage, die sich daraus ergibt. Und die Paulus hier, oh, das ist so wunderbar, wissen Sie, wenn irgendwie eine logische Frage, eine ethische Frage uns beim Lesen des Römerbriefs in den Kopf kommt, Sie können sich sicher sein, im nächsten Vers wird Paulus in der Regel aufschreiben. Er geht an keiner schwierigen Argumentation vorbei. Er mogelt sich nicht sozusagen durch diesen Römerbrief, wie das manche Bibelkommentare machen, die bei den schwierigen Stellen dann immer gar nichts sagen. Das hilft uns dann auch nicht viel, sondern Paulus benennt es. Das ist so wunderbar. Er bringt die Dinge wirklich auf den Punkt, um sie dann unter der Leitung des Heiligen Geistes zu lösen und zu klären. Und genauso macht das hier auch. Indem er nämlich mit Vers 14 Folgendes fragt, tja, wenn das so ist, also wenn Gott da so einseitig bevorzugt und entscheidet in seiner souveränen Freiheit, weil er das so für richtig hält, Vers 14, was wollen wir nun dazu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Wie sollen damit umgehen? Natürlich können wir das auf den ersten Blick nur schwer verstehen. Das ging Paulus doch genauso. Und deshalb formuliert er ja diese Frage, die uns auf der Zunge liegt. Und dem Paulus die Frage formuliert, gibt er indirekt zu, dass es in der Tat unserem begrenzten Verstand bei oberflächlicher Betrachtung so erscheinen könnte. Aber er macht sofort klar, megenoito, keineswegs heißt das. Nie und nimmer, hundertmal nein, das bedeutet das. Also wer so denkt, Leute, der erliegt einem geistigen Kurzschluss. Megenoito, das grenzt ja fast an Blasphemie. Zu sagen, Gott sei möglicherweise ungerecht. Hat nicht Abraham gesagt in 1. Mose 18,25, sollte der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten? Und in der Tat teilt Gott uns immer wieder mit, er ist das Maß aller Gerechtigkeit. Er kann nicht ungerecht sein. Nur ein paar Verse. Psalm 48, Vers 11. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Psalm 71, Vers 19. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Psalm 71, 19 war das. Dann Psalm 119, Vers 137. Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Und fünf Verse später, Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Du kannst nicht ungerecht sein. Und Jeremia sagt das in Jeremia 9, Vers 23, so wunderbar. Jeremia 9, Vers 23, da sagt er, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, sagt Gott, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Jeremia 9, Vers 23. Also Gott ist absolut gerecht. Gott kann nicht ungerecht sein. Und darauf können wir uns auch verlassen. Worauf du dich verlassen kannst, Gott ist gerecht. Ja, Gottes Gerechtigkeit, sagt Paulus, kann nicht bezweifelt werden, auch wenn es unseren begrenzten Kategorien von Gleichheit manchmal sperrig erscheint. Das ist einfach so. Und wieder begründet Paulus jetzt diese These, dass Gott gerecht ist, mit zwei Belegen aus dem Alten Testament. Wieder zwei Belege aus dem Alten Testament. Den ersten gucken wir uns heute noch an. Mit dem zweiten, mit dem Pharao, machen wir dann nächstes Mal weiter. Und ich will Ihnen noch ein Angebot machen, wer eine Frage direkt zu dem Bibeltext hat. Also nicht irgendwie darüber hinaus oder schon zu Römer 11 oder so, sondern wer eine Frage zu Römer 9, Vers 6 bis 18 hat und nochmal an diese Predigt irgendwie anknüpfen will und etwas noch genauer erklärt haben will, der kann diese Frage bis Donnerstagabend einreichen. Und ich werde dann versuchen, das in die Predigt am nächsten Sonntag mit aufzunehmen. Also, es ist ein einmaliges Angebot, info@wolfgangnestvogel.de. Bis Donnerstagabend, wenn Sie das einreichen, dann werde ich versuchen, das in die Predigt am Sonntag mit aufzunehmen. Das nur in Klammern. Also, jetzt gibt Paulus zwei Begründungen aus dem Alten Testament, warum Gott gerecht ist. Und die erste ist Vers 15 und 16, eingeleitet mit einem großen Denn. Das sei ferne, dass Gott ungerecht ist. Denn, und dann in Vers 17 werden wir nächstes Mal sehen, nochmal ein Denn. Vers 15. Denn zu Mose spricht er, und dann kommt dieses Zitat aus 2. Mose 33, Vers 19, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Jetzt geht es also um die Frage des Heils. Und Paulus macht deutlich, Leute, wenn es um das persönliche Verhältnis zwischen Gott und Mensch geht, und das gilt sowohl für den einzelnen Israeliten als auch für uns, dann ist die Frage nach der Gerechtigkeit der falsche Ansatzpunkt. Ist Gott ungerecht? Und Paulus geht erstmal nicht von dem Begriff Gerechtigkeit aus, sondern von dem Begriff Erbarmen. Und er zitiert Mose, 2. Mose 33, 19, wo Mose den Herrn anfleht, das Volk trotz seiner Sünde doch nicht zu verwerfen. Das ist ein ganz dramatisches Zwiegespräch in 2. Mose 33. Und in dem Zusammenhang sagt Gott dann, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gnädig meint dieses verschonende Handeln, dass Gott den Sünder verschont, dass Gott den Sünder freispricht, dass Gott den Sünder nicht in die Hölle wirft, obwohl er das verdient hätte. Und das Erbarmen ist diese innere Haltung, dieses Mitleid Gottes. Die Engländer sagen manchmal Compassion, also diese innere Haltung der Güte und des Erbarmens über den, der eigentlich kein Erbarmen verdient hätte. Und ein Ausleger hat das so geschrieben, er hat gesagt, Paulus verteidigt Gottes Gerechtigkeit, indem er seine Barmherzigkeit verkündigt. So setzt Paulus an. Er sagt, wenn du als Sünder eine Chance vor Gott haben willst, dann bitte nur nicht um Gerechtigkeit. Bloß nicht. Sondern wirf dich auf sein Erbarmen. Bitte nicht um Gerechtigkeit, sondern wirf dich auf sein Erbarmen. Und Vers 16 bestätigt das dann nochmal. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Du bist in Gottes Hand. Du kannst nicht irgendetwas verdienen durch dein Wollen oder Laufen. Du kannst deine Rettung durch nichts gewinnen. Du kannst sie durch nichts erarbeiten. Du kannst sie durch nichts sicherstellen und verdienen, was du selber tust und bist. Nichts. Sagt Paulus, du bist von Anfang an darauf angewiesen, dass der Herr sich über dich erbarmt. Das Einzige, was dir bleibt, ist, dass du dich im Vertrauen an Gottes Erbarmen klammerst, dass du ihn von Herzen um Gnade anrufst. Das ist übrigens Glauben. Und nur dadurch wurde Abraham bereits gerettet. Römer 4, Vers 1 bis 5. Da wird das ja gesagt, wodurch wurde Abraham gerettet? Allein durch den Glauben. Und dann heißt es so interessant in Römer 4, Vers 5, denn was die Schrift sagt, nochmal von Vers 3, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung, wer dagegen keine Werke verrichtet, das heißt, wer sich nicht auf seine Werke verlässt, auf seine eigene Moralität verlässt, auf seinen eigenen Lebenswandel verlässt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also es geht hier darum, dass wir uns auf dieses Erbarmen Gottes werfen und Gottes Erbarmen schenkt dir dann den Freispruch, nämlich die Gerechtigkeit. Aber das ist die Gerechtigkeit, dass Gott dich gerecht erklärt, dass Gott dich für gerecht erklärt, dass er dich freispricht und nicht, weil du so toll bist. Und Paulus macht hier deutlich, wenn Gott mit uns nur nach dem Maßstab der objektiven Gerechtigkeit handeln würde, die wir erfüllen, wenn Gott nach dem Maßstab seiner objektiven Gerechtigkeit mit uns umgehen würde, die wir erfüllen, dann hätten wir alle keine Chance. Alle. Und deswegen können wir alle so froh sein, dass es Gottes Erbarmen gibt in Jesus. Und das macht er hier deutlich. Über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und dieses Erbarmen steht völlig im Einklang mit Gottes vollkommenen Wesen. Und deswegen steht es auch nicht im Widerspruch zu Gottes Gerechtigkeit. Wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann ist das nicht der leiseste Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit. Weil es zu seinem Wesen dazugehört. Also man kann zusammenfassend so formulieren. Gott kann gar nicht ungerecht sein. Vers 14. Entweder ist er barmherzig, und er vergibt uns unverdientermaßen, oder aber er ist gerecht. Und dann straft und richtet er die Sünde und den Sünder. Das sind die Verse 17 bis 18, die gucken wir uns nächstes Mal an. Das ist sein Umgang mit Pharao. Und da werden wir sehen, Pharao wird nicht einfach willkürlich verworfen und vorverurteilt, sondern Pharao wird gerechterweise auf seine Sünde behaftet. Aber nochmal, ihr Lieben, Gott kann nicht ungerecht sein. Bei Gott gibt es entweder gnädiges Erbarmen, das im Einklang mit seiner völligen Gerechtigkeit und genau steht und genauso zu seinem Wesen gehört. oder bei Gott gibt es gerechtes Verurteilen. Entweder gnädiges Erbarmen oder gerechtes Verurteilen. Und ganz wichtig, sogar wenn Gott uns begnadigt, sogar wenn Gott uns begnadigt, bleibt er dabei seiner Gerechtigkeit treu. Warum? Man könnte doch sagen, ein heiliger, gerechter Gott, der Sünder nicht verurteilt, der verletzt ja seine eigene Gerechtigkeit. Aber warum bleibt Gott sogar, wenn er uns begnadigt, seiner Gerechtigkeit treu? Das haben wir in Römer 3, Vers 26 gelernt. Weil er die gerechte Strafe für unsere Sünden, die er uns erlässt, selbst gesühnt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen kann Gott gerecht bleiben und heilig bleiben, obwohl er mich, verruchten Sünder, begnadigt und mich meine Schuld nicht büßen lässt. Das ist ein Wunder. Und sehen Sie, deswegen war das Kreuz Jesu nötig, um Gottes eigene Gerechtigkeit nicht zu verletzen. Sonst hätte Gott, um seine eigene Gerechtigkeit zu wahren, uns in die Hölle schicken müssen. Das war gerecht gewesen. Aber er wollte uns retten. Und darum hat es Jesus getroffen. Und so kann er uns vergeben und trotzdem gleichzeitig gerecht und heilig bleiben, weil Jesus unsere Strafe auf sich genommen hat. Das ist so schön. Und so hatten wir es in Römer 3, Vers 26 gelesen, wo Paulus gesagt hatte, Gott ging den Weg über das Kreuz, Zitat, Römer 3, 26, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den, also uns, rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also Jesus musste um der Gerechtigkeit Gottes sterben und um unsere Rettung willen sterben, damit er selbst gerecht sei, wenn er dem alten Nestvogel vergibt, und zugleich den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. Verstehen Sie, das ist das Wunder. Und darum hängt hier alles an Gott. Es hängt wirklich alles an Gott. Und das meint Paulus mit Vers 16, wenn er sagt, so liegt es nicht an unserem Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es hängt alles an Gott. Und merken Sie, das passt jetzt zu Vers 11. Obwohl es in der historischen Situation von Vers 11, da bei Isaak und Jakob noch nicht um Rettung ging, wo gesagt wurde, noch bevor sie irgendwas Gutes oder Böses getan hatten, hat Gott das so entschieden. Gemäß der Auserwählung war es der gefasste Vorsatz. Und jetzt steuert Paulus aber auf die Heilsfrage zu. Und da sagt er das im Prinzip wieder. Es liegt nicht an deinem Wollen, es liegt nicht an deinem Laufen. Es liegt nicht an dem, was du mitbringst. Es liegt nicht an deinem guten Willen. Es liegt nicht an deiner religiösen Voraussetzung. Sondern woran liegt's? An jemandes Wollen oder Laufen? Nein. An Gottes Erbarmen. Und damit fassen wir für heute nochmal zusammen. Wir hatten erstens gefragt, sind Gottes Verheißungen und Zusagen zuverlässig? Und die Antwort lautet, ja, absolut. Absolut. Dass die Mehrheit seiner Volksgenossen zur Zeit des Paulus sich gegen ihren Retter stellt, dass die Mehrheit der Israeliten sich zur Zeit des Paulus gegen ihren Retter stellt und die Liebe Gottes abweist, das steht nicht im geringsten in Spannung zu dem, was Gott durch seine Propheten verheißen hat. Gottes Wort ist nicht hinfällig, Vers 6. Gottes Vorsatz bleibt bestehen, Vers 11. Und kann zu keiner Sekunde ausgehebelt werden. Und deswegen kannst du dich auf alle Verheißungen, die Gott dir in seinem Wort gibt, die er dir wirklich in seinem Wort gibt, verlassen. Du kannst später nach Hause gehen und deine ganzen orange gemarkerten Stellen in der Bibel, die du vorher studiert hast, und an die du dich immer wieder klammerst. Du kannst dich darauf berufen. Du weißt, das steht fest, worauf du dich verlassen kannst. Und dann das Zweite, ist Gottes Wesen gerecht? Ja, absolut. Denn sowohl Gottes unverdientes Erbarmen als auch sein verdientes Gericht über die Sünde, wie wir dann nächste Woche am Pharao sehen werden, stehen total im Einklang mit seiner Gerechtigkeit. Aber wenn wir persönlich bei Gott eine Chance haben wollen, ihr Lieben, dann sollten wir uns hüten, von Gott Gerechtigkeit zu fordern. Dann sollten wir uns davor hüten, uns auf irgendetwas zu stützen und zu verlassen, und sei es nur im Geheimen. Nach außen hin sagen wir vielleicht, allein der Glaube, allein die Gnade. Aber was ist im Hinterstübchen? Uns auf irgendetwas zu stützen oder zu verlassen, was wir selber vorzuweisen hätten. Und sei es unser religiöser Eifer. Und das meint Paulus mit den Versen 15 bis 16. Zu Mose spricht Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Paulus sagt, es liegt souverän in Gottes Hand. Ja, aber Letzte Frage. Woher kann ich dann mit Sicherheit wissen, dass er sich über mich erbarmt? Das heißt, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Woher kann ich das wissen, dass das für mich gilt? Woher kann ich das wissen, dass es mir geht wie Mose und nicht wie Pharao? Dass ich nicht gerechterweise verurteilt werde, sondern gnädigerweise freigesprochen. Du kannst es deshalb wissen, weil Gott dich immer wieder einlädt, weil Gott dich immer wieder auffordert, nach seinem Erbarmen zu greifen. Weil Gott immer wieder weit die Arme öffnet und sagt, klammere dich an mein Erbarmen. Wirf dich auf mein Erbarmen. Wirf dich auf den Retter, den ich dir geschickt habe. Und in dem mein ganzes Erbarmen und mein ganzes Mitleid mit deiner Sünde und deiner Verlorenheit greifbare Person geworden ist, Jesus. Und darum hat Gott doch ganz am Eingang, über dem Eingangstor des Römerbriefes gewissermaßen, ein großes Einladungsschild aufgehängt. Und auf dem Einladungsschild über dem Eingang des Römerbriefes steht der Satz, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Alle, die daran glauben. Und darum grüble du nicht über Gottes Gerechtigkeit, sondern klammere dich an sein Erbarmen. So wie es jene russischen Soldaten im Kriegsjahr 1941 gemacht haben, mit denen ich jetzt schließe. Ein finnischer Soldat hat das berichtet. 1941 an der finnisch-russischen Grenze. Er sagt, wir hatten eine Stadt zurückerobert, die die Russen vorher eingenommen hatten. Und jetzt war es meine Aufgabe als finnischer Offizier, diese russischen Soldaten zu überwachen. 7 von ihnen sollten wegen eines Verbrechens am folgenden Morgen erschossen werden. Und der Finne schreibt, ich werde den Tag, der der Erschießung voranging, nie vergessen. Es war ein Sonntag. Die 7 zum Tode verurteilten Russen waren im Keller des Stadthauses untergebracht und wir mussten sie mit dem Gewehr bewachen. Die Luft war mit Hass erfüllt. Einige der Gefangenen fluchten, schlugen mit den Fäusten immer wieder gegen die Kellerwand, bis ihre Hände bluteten. Andere jammerten. Es war ein furchtbarer Tag. Und da fing einer dieser Verurteilten zu singen an. Zuerst dachte jeder, der ist wahnsinnig geworden. Aber ich hörte genau hin, Koskinos hieß er. Und er saß da, allein auf einer Bank, ein Bild großer Verzweiflung. Und dann sang er, schüchtern, ganz leise erst, und es wurde immer lauter. Und er sang dort in russischer Sprache, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da fände ich himmelslos. Das ist ein Lied aus dem 19. Jahrhundert. Crosby hat es, glaube ich, geschrieben. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon und das ist hier die deutsche Übersetzung. Also der hat es natürlich nicht auf Deutsch gesungen, sondern auf Russisch. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Mit starker Hirtenstimme ruft mir mein Heiland zu, lass ab vom eigenen Ringen an meinem Herzen Ruhe. Jesu, des Herzens Zuflucht, Jesus, du starbst für mich. Sicher auf diesem Felsen stütze ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Und Koskinos saß da und sang dieses Lied. Es herrschte Schweigen und dann rief der dreisteste seiner Kollegen, Koskinos, woher kennst du dieses Lied? Du willst uns wohl fromm machen. Und Koskinos schaute einen Augenblick auf und sagte, Kameraden, hört mich eine Minute an. Es ist ein Lied von meiner Mutter. Sie sang diese Lieder immer wieder. Und feige ist, wenn man verbirgt, was man selber glaubt. Und deswegen will ich es euch jetzt selbst sagen. Der Gott meiner Mutter ist auch mein Gott. Ich kann nicht sagen, wie das geschah. Gestern Abend war ich wach und ich dachte immer an das Gesicht meiner Mutter. Und da erinnerte ich mich wieder an dieses Lied, das sie so oft gesungen hatte. Und da erkannte ich gestern Abend, dass ich selber diesen Heiland haben musste, um für ewig geborgen zu sein. Und dann betete ich wie der Räuber am Kreuz, dass Christus mir vergeben würde, mich von meinen Sünden frei waschen. Es war eine seltsame Nacht gestern, zeitweise hell und zeitweise dunkel. Und so vieles, was meine Mutter damals mir beigebracht hatte, kam mir wieder in den Sinn. Die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, dessen Blut uns reinwäscht von aller Sünde. Und jetzt weiß ich es, seit gestern weiß ich es. Der Herr hat auch für mich einen Platz in der Herrlichkeit bereit. Und bald werde ich ihm begegnen und ewig bei ihm sein. Und so habe ich Frieden und Heil gefunden in der letzten Nacht. Und jetzt kann ich Gott nur noch danken für seine Gnade. Und ich kann es auch nicht mehr für mich behalten, denn in wenigen Stunden werde ich bei meinem Heiland sein, als einen Sünder, den er durch Gnade erlöst hat. Und Koskinos Gesicht leuchtete und seine Kameraden saßen still da Und jetzt fing er an, um ihre Seelen zu werben. Er stand da noch immer. Meine finnischen Soldaten hörten gespannt zu und plötzlich stand einer seiner Kameraden auf und sagte mit lauter Stimme, Koskinos, du hast recht, aber wenn ich nur wüsste, ob es für mich noch Barmherzigkeit gibt. Denn meine Hände haben so viel Blut vergossen, meine Zunge hat Gott gelästert. Ich habe so viel Schuld. Ich weiß jetzt wohl, dass es eine Hölle gibt und das ist der einzige Platz für mich. Zerknirscht sank er zu Boden, stöhnte in wilder Verzweiflung. Koskinos, bete für mich. Morgen muss ich sterben. Meine Seele wird in die Hände des Teufels fallen. Ich werde verloren gehen. Meine arme Seele. Einer nach dem anderen, diese Soldaten fielen auf die Knie, umso gut sie es eben konnten, aber doch in tiefer Einfalt und Inbrunst füreinander zu beten. Und wir, die finnischen Soldaten, standen diesem Schauspiel ergriffen gegenüber. Aber offensichtlich war Gott am Werk. Wir Finnen hatten alle unseren Hass vergessen. Es war wie ein himmlisches Licht in diesen Kerker 1941 gefallen. Es war 4 Uhr morgens, als dann alle Kameraden Koskinos gefolgt waren. Alle 7. Alle hatten Gott um Vergebung angerufen. Und man merkte, wie sich die Stimme in unserem Keller änderte. Die einen lagen auf dem Boden, die meisten weinten still oder sprachen miteinander. Und dann wurden in den nächsten Stunden noch eifrig Briefe geschrieben. Briefe an die Angehörigen. Und alle Briefe enthielten Bekenntnisse und trugen Spuren von Tränen. Die Nacht war bald vorüber. Keiner hatte geschlafen. Und da rief einer, Koskinos, sing noch einmal das Lied. Und diesmal sangen alle mit, auch wir Finnen stimmten ein. Und bei der Morgendämmerung ertönten im Keller des Rathauses die Loblieder auf Jesu Erlösungstat. Jesu des Herzens Zuflucht, Jesus, du starbst für mich, sicher auf diesem Felsen stütze ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Die Turmuhr schlug 6. Ach, wie gern hätte ich noch um Begnadigung für die Männer nachgesucht, aber das Kriegsrecht ließ so etwas nicht zu. Und so mussten wir es jetzt tun. Die Turmuhr schlug 6, zwischen 2 Reihen finnischer Soldaten gingen wir zum Erschießungsplatz. Einer bat um die Erlaubnis, das Lied des Koskinos noch einmal singen zu dürfen. Die Offiziere willigten ein. Auch wünschten alle mit unverhülltem Gesicht und mit den Händen gen Himmel gestreckt, sterben zu dürfen. Und dann sangen sie mit unfasslicher Ruhe das von Koskinos gelernte Lied, sicher in Jesu Armen. Und beim letzten Lied, beim letzten Vers, fiel das Kommando, Feuer. Und da hatten die russischen Soldaten ihren Kampf vollendet. Wir finnischen Offiziere und Soldaten lagen alle auf den Knien und beteten. Ich weiß nicht, was in den Herzen der anderen vorgegangen ist, aber das kann ich sagen und heute zur Ehre Gottes bekennen. Seit dieser Stunde bin ich ein finnischer Offizier, ein neuer Mensch geworden. Ich habe Jesus Christus durch das Zeugnis dieses Russen Koskinos annehmen dürfen, der in der vorletzten Nacht seines Lebens den Heiland gefunden und ihn dann seinen Kameraden bezeugt hatte. Nun weiß ich, dass auch ich im Blut des Lammes von allen meinen Sünden gewaschen bin. Grübele nicht über Gottes Gerechtigkeit, sondern klammere dich an sein Erbarmen. Darauf kannst du dich verlassen, im Leben und im Sterben. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Erbarmen so groß ist und so gewiss. Wir verstehen nicht alle deine Wege, aber wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist, um uns zu retten. Und dass das gewiss ist. Und wir beten dich an, allmächtiger, heiliger Gott, dass du absolut treu bist. Und dass du vollkommen gerecht bist, ohne die kleinste Einschränkung. Herr, wir beugen uns vor dir. Wir beten dich an. Und wir danken dir für dein unfassbares Erbarmen in deinem lieben Sohn Jesus Christus. Dir sei alle Ehre, du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.